kopiert immer noch meinen Link zu dem Mumble Kickstarter.
Die Frage ist, läuft der noch lang genug, für wenn wir diesen Podcast veröffentlichen? Danke.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 131. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde nicht nur über Tabletop, sondern auch über andere Dinge unterhalten, aber heute mal wieder über Tabletop. Und wir geben unsere Unterhaltungen einmal im Monat an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form nach Spotify, iTunes, Overcast, Pocketcasts, irgendwas Cast oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören, vielleicht sogar einfach nur auf unsere Homepage. Und bevor wir anfangen mit dem Reden, stellen wir uns euch kurz vor. Wir sind nämlich der
Martin,
der Marc,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Wir haben heute wieder mal ein schönes Tabletop-Thema zu besprechen. Nämlich werden wir uns gleich über die goldenen Jungs unterhalten. Und haben mal wieder eine Fluff-Folge für euch vorbereitet. Aber bevor wir starten, ist mir aufgefallen, weil ich eine Mail dazu bekommen habe, dass es einen interessanten Kickstarter gibt, auf den ich euch gerne aufmerksam machen möchte. Wir kriegen kein Geld dafür, also es gibt keine Provision für die Hobbyisten, falls euch der Kickstarter tatsächlich gefallen sollte. Aber ich dachte, es ist trotzdem vielleicht ganz interessant. Nämlich das Rollenspiel Nimble 2. Das ist ein cooles Rollenspielsystem, lose basierend auf D&D, aber stark entschlackt für, wenn man ein schnelles, taktisches Rollenspiel probieren möchte. Ich möchte sagen, es ist so ein bisschen das, was die One-Page-Rules zu 40k sind. Das ist Nimble 2 zu D&D. So würde ich das formulieren. Wer also Interesse an so einem sehr kleinen, leichten Rollenspielsystem hat, der könnte da vielleicht gut aufgehoben sein. Der Kickstarter läuft nicht etwa, weil das jetzt total neu wäre. Nee, das Spielsystem gibt's schon. Ich habe das auch schon ausprobiert. Habe ich, glaube ich, in unserer Jahresrückblickfolge erzählt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, das Spielsystem gibt's schon eine Weile und jetzt wird ein Monsterbuch gemacht oder wurde eins gemacht, das man sich jetzt dort kaufen kann. Sowohl in tatsächlich echtes physisches Buch als auch einfach nur als PDF, je nachdem, was man möchte. Ist ein schöner Kickstarter. Wir packen einen Link in die Shownotes, den könnt ihr euch angucken. Es ist nicht ganz billig, muss man sagen. Also, wenn man einfach nur die PDFs haben will, dann ist man schon 60 Euro los, hat aber sehr viele PDFs dann. $60, 50 Euro etwa. Das deutlich Interessantere, finde ich, ist aber das physische Paket. Hier würde man die drei Grundbücher bestellen, wenn man die haben möchte. Die kosten aber dann alle drei zusammen 75 Euro. Gibt es dann inklusive PDFs. Es ist nicht wenig. Ich selber werde es, glaube ich, nicht backen, weil es mir etwas zu teuer ist und ich die PDFs alle schon habe mittlerweile. Die Bücher sollen angeblich hervorragende Produktionsqualität haben und sind echt schön anzuschauen. Also ich meine, ich kenne ja die PDFs. Von daher, wen sowas interessiert, der kann da bestimmt gut mal reinschauen. Könnte interessant sein.
Ah. Die wichtige Frage, woher verschicken die bei dem Wert?
Die haben EU-based Shipping. Also Shipping ist auch trotzdem nicht...
Ja, aber immerhin. Also sonst wäre da vom Zoll nämlich noch...
Genau. Also ich meine, ich hätte gelesen, es ist EU-friendly Shipping. Aber ich... Ja, doch, es ist EU-friendly Shipping, genau. Und wenn man Core und Expansion einkauft, kostet Shipping natürlich nochmal 21 Euro zusätzlich. Also, billig ist es nicht, aber auch nicht viel teurer als andere Kickstarter, die so laufen. Also irgendwie, das scheint der Standardpreis zu sein für Shipping.
Ah. Ich habe mein Geldschein für Schweinkram auf Kickstarter rausgeworfen. Ja, du lachst. Ja, Brotherhood of Boar, drei Zwergenbüsten und Modelle.
Aha. Naja, also so oder so, guckt es euch an, wenn euch sowas interessiert. Ich fand das System sehr interessant und werde auch die Hobbyisten irgendwann im Jahr nötigen, das mal zu spielen.
Hey.
Gucken wir mal weiter, ne? So, das war das. Und dann, denke ich, ist es Zeit, dass wir mit dem heutigen Hauptthema beginnen. Und deswegen übergebe ich an den Marc, der uns Geschichten erzählen will.
Ganz frisch eingetroffen. Ferdi sprach von den goldenen Jungs. Da gab es doch jetzt. Oh, oh.
Ja, Entschuldigung.
Wollen wir uns in die Kontroverse? Nein. Also die Kontroverse blenden wir aus. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gibt auch weibliche Kostüme. Ja, fertig.
Sakrileg.
Ja, hat sich das auch erledigt, abgehakt.
Können Sie ja machen, ist ja handgedengelt.
Genau, ist ja alles handgedengelt.
Space Marine ist nicht handgedengelt, aber so ein Custodes?
Bingo. Ja, später vielleicht mehr dazu, so rum. Was ist denn jetzt so ein Custodes?
Ist eine Art Fahrt mit dem Golden Toast. Ich wiederhole
richtig, es. Richtig, der Golden Toast. Gibt es ein Golden Toast
also, Custodes? Gibt es als Vollkorn und Butter?
Ich suche gerade die Ankündigung. Haben die nicht neue, etwas schlankere Custodes-Modelle angekündigt gehabt?
Ja. Ja. Ja, auch da haben wir nachher noch was.
Dazu. Ich greife schon wieder vor, ich sehe schon, du hast das alles vorbereitet, also, aber natürlich nicht im Grenze, dass ich das alles schon kaputt mache jetzt.
Das ist natürlich, ja, macht ja nichts, aber das war ja auch Teil des Aufhängers.
Ja, ja, da musst du durch.
Also die Custodes sind die Leibwache von Big E, oder waren die Leibwache, weil ob er jetzt noch einen Leib hat,
von der Definition des Wortes
her. Ist, okay. Ne, steht noch zur Debatte, je nachdem, wen man fragt. Und sind quasi jetzt die Thronwache, wurden quasi auch immer als die Vertreter, also seine Vertreter betrachtet. Das spielt dann auch mal noch irgendwann zwischendrin eine Rolle. Und wie so vieles im 40K-Universum, weil man will ja Grimdark sein und auch erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Sie sind natürlich genetisch engineert. Mhm. Also das sind nicht einfach nur irgendwelche angepassten Menschen, sondern nein, die werden von Grund auf quasi neu geschaffen. Und wie alles in 40K ist das ein super komplizierter und komplexer Prozess. Ja, klar, und hat eine Durchfallquote schlimmer als Mathe 3 in irgendeinem Ingenieurstudium vermutlich. Ganz schlimm, da, also nicht nur wie bei den Marines, dass sie dann frische Organe eingesetzt bekommen oder zusätzliche Organe eingesetzt bekommen und sowas. Nein, die werden quasi von Grund auf neu geschaffen.
Sowas.
Ja. Und der Grund, warum man jetzt im Fluff auch sagen kann, ja, das können auch tatsächlich weibliche Custodes sein. Es sind quasi Kinder, noch keine Jugendlichen, sondern wirklich Kinder, die zu Kandidaten oder die Kandidaten sind. Und das da aber wohl keine Rolle spielt. Mhm. Vollkommen Wurst, weil die werden sowieso komplett neu aufgebaut.
Mhm. Es könnte ja auch sein, dass es wie bei Reptilien ist, dass das, ob es Männer oder Weibchen ist, bestimmt die Temperatur. Und es ist einfach jetzt wärmer geworden im Labor.
Das kann auch sein. Auch das ist ja wieder 40K. Dieser Prozess, den hat sich der Imperator ja irgendwann mal ausgedacht. Und es wird gemunkelt, dass er bei der Erschaffung jedes einzelnen Custodes seine Hände im Spiel drin hatte. Mhm. Also je nachdem, wie warm er dann die Fiole mit dem Dings gehalten hat. Halt eben wie bei Echsen, männlich oder weiblich am Ende, wer weiß. Deswegen wird auch davon gesprochen, das ist unklar zum Beispiel, ob das metaphorisch oder wörtlich ist, dass sie einen Teil seines Blutes in sich tragen.
Ja, aber hoffentlich verfallen sie nicht in eine Winterstarre, wenn es zu kalt wird. Das wäre ein bisschen unpraktisch.
Ist auch unbekannt tatsächlich.
Und hast du dich jetzt mal schlau gemacht, warum sie so oft nur mit so Lendenschürzen bekleidet dargestellt werden? Obwohl die Modelle das ja nicht sind.
Ich vermute, das hat was mit dem Schweinkram zu tun, den du angesprochen hattest.
Ja, das ist auch nur bei dir so, Martin.
Also ich bitte euch. Bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist?
Aber ist das tatsächlich was auf die Custodes limitiert? Ist das so allgemein?
Nee, ist tatsächlich speziell für die Custodes. Gibt es das Meme, wo sie so Gangzeichen machen und so fünf beieinander stehen?
Okay. So halbnackt rumposieren, ne? So Mr. Universum-mäßig.
Das Meme kannte ich nicht, aber ich weiß nur, dass in Horus Rising oder so, da wird ja auch erzählt, dass der eine jetzt in seiner Toga da seine Rüstung putzt oder so.
Ja gut, das kommt öfters mal vor, aber spezifisch Custodes, glaube ich, war da
ja,
was.
Okay. Ja, das Bild, genau. Wir verlinken es. Wir verlinken das Bild. Obwohl, müssen wir dann wieder auf Altersbeschränkungen achten?
Und weiß so ich nicht. Ja, vielleicht verlinken wir das
Bild nicht. Es ist ziemlich jugendfrei, also.
Also, weil es gibt ein Lendenschutzbild, wo die Größen von Custodes, Emperor, Primarchen und so weiter verglichen werden. Da sind auch alle im Lendenschutz abgebildet.
Aber nicht mit dieser spezifischen Custodes-Pose.
Nee, nicht mit der Meme-Pose wahrscheinlich.
Die Pose ist wichtig, genau, die macht das ja aus. Genau, du hast auch angesprochen, dieses Vergleichsbild. Die Custodes sind quasi eingeordnet zwischen Primarchen und Marines im Endeffekt. Aha. Also mit Primarchen dürften sie Probleme haben. 1 gegen 1, wenn sie das vor der Tür klären wollen.
Ja.
Mit Marines wischen sie wahrscheinlich den Boden auf. Die sind auch noch weiter als Marines unsterblich. Also die besitzen quasi kaum eine Alterung. Also auch Marines können ja sehr, sehr lange dienen. Bei den Custodes ist es wohl so, dass die noch deutlich länger fit bleiben. Wenn nicht offensichtlich irgendwie im Kampf ums Leben kommen und solche Späße, klar.
Ich habe neulich auch gelernt, dass sie im Gegensatz zu den Space Marines ihre Dreadnoughts nicht abschalten. Also die Space Marines legen ja ihre Dreadnoughts in so einen Schlaf, Hyperschlaf, wie man das nennt, damit die nicht wahnsinnig werden über den Zeitraum. Und die Dreadnoughts der Custodes, die bleiben an, weil die das wesentlich besser verkraften, dass sie da jetzt sozusagen stillstehen.
Ja, es ist ja so, dass die Dreadnoughts quasi nur mehr oder weniger vor dem Tod bewahren und das ja dann nur so sehr rudimentäre Körperreste sind, die da in dem Dreadnought ruhen,
ja.
Dann würden die wahnsinnig werden vor Schmerzen und ähnliches. Und da sind die Custodes natürlich geistig dagegen gestählt.
Hm.
Denn die sind ja handgeklöppelt.
Fand ich bei den Space Marines ist das viel schöner, dass die halt auch da Nachwirkungen haben. Wenn es zu perfekt ist, für die Custodes sind für mich immer so wie Superman. Superman-Geschichten sind eigentlich langweilig, weil Superman hat nur eine einzige Schwachstelle. Macht ja keinen, also das macht ja wirklich keinen Spaß dann, wenn diejenigen so perfekt sind an der Stelle. Übrigens, gute Überleitung, ich habe das mal nachgegoogelt, warum die nackt dargestellt werden, weil das tut ihre physikalische Perfektion darstellen, ihre Reinheit, und hier steht doch Divine Craftsmanship und Nothing to Hide. Depicting them nude emphasizes that they are sculpted masterpieces of genetic art.
Ja. Man kann sich alles schön reden, Martin. Man kann sich alles schön reden.
Ich wollte es nur mal gesagt haben, nur mal darauf hinweisen.
Nee? Da geht es um die Kunst. Das ist so wie bei Aktfotografie, ja, da geht es um die Kunst.
Ja, es wird also irgendwann mal eine Hobbyisten- und Schweinkram-Folge geben müssen.
Och, ich weiß nicht.
Aber doch nicht über Custodes.
Ja.
Gehört.
Okay.
Ja,
Aber kleiner Ausflug dahin. Ich wollte nur mal sehen, dass ich das tatsächlich gelernt habe. Ich wusste das nicht mit den Dreadnoughts. Das war mir neu. Und das hat wieder nochmal gezeigt, dass die Custodes einfach zu gut sind, um sie im Tabletop darzustellen.
Ich muss sagen, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die Custodes Dreadnoughts überhaupt verwenden.
Doch, die haben ja die alten Patterns tatsächlich noch. Wenn die Custodes als die absolute Elite und Leibwache des Imperators haben natürlich von Anfang an Zugriff auf die allerfeinste Ausstattung und Waffenkammern gehabt. Ihre Rüstung besteht in dem Fall aus Auramit, nicht Keramit, sondern Auramit, weil Gold halt. Ne?
Aber ist Gold nicht eigentlich relativ weich? Ist das dann wirklich die bessere Panzerung?
Es heißt, glaube ich, tatsächlich auch nur so.
Das ist doch nur Gold lackiert, wahrscheinlich.
Steht einer da mit der goldenen Lackdose.
Da hängen die dann an so Haken dran, fahren da durch und werden von allen Seiten angesprüht.
Genau, in der Lackierkabine, so an den Häkchen, genau, richtig, ja.
Das ist einfach nur Bodypaint und Schulterpanzer.
Vielleicht.
So sieht's doch aus. Ja.
Das ist eine, aus der Citadel Bodypainting Line. Das ist klar.
Ja. Ja.
Entschuldigung.
Also um diesem Thema der Überlegenheit quasi noch aufzugreifen. Sie sind auch keine Psyker, tatsächlich. Auch das wird in dieser genetischen Neuerschaffung ausgeknipst.
Ja, das können sie ja nicht, weil sie müssen ja mit den Sister zusammenarbeiten. Das wäre ja irgendwie problematisch.
Richtig, sie sind keine Psyker, sie sind aber auch nicht empfindlich gegenüber den sogenannten was sind das?
Blanks.
Die Blanks, genau. Du hast es gesagt, die Sisters of Silence gibt es auch noch. Das ist ein Teilorden, kann man, wenn man so will, sagen, der Legio Custodes. Damals waren es noch die Legio Custodes. Die sind aber ein bisschen neuer, die Sisters of Silence. Also die gab es, glaube ich, nicht von Anfang an. Denn, wie das so ist, die Custodes waren schon zum Zeitpunkt des Auftretens des Imperators Teil seines Hofstaats oder seiner Armeen. Also schon zu Zeiten der Vereinigungskriege.
Ich wollte gerade sagen, die gab es doch schon, als es die Thunder Warriors doch gab bei den Vereinigungskriegen.
Genau, also die haben quasi den Imperator während seiner Vereinigungsfeldzüge auf Terra sie unterstützt. Und es waren noch nicht so viele. Und haben quasi an Seite von Big E und den Thunder Warriors gekämpft. Bis dann die Erde irgendwann wieder vereinigt war am Ende der, wie hieß es, der Techno-Barbaren oder wie die da hießen. Zu wechseln mit dem Techno-Viking. Und ganz am Ende, als dann der Imperator die Thunder Warriors loswerden wollte oder die Thunder Warriors Anzeichen von Rebellion gezeigt haben, man weiß es nicht, waren sie auch zusammen mit den ersten Marines damals dann für die Auslöschung der Thunder Warriors zuständig.
Das hat schon ein bisschen was von He's got a gun! genau.
Du kannst dir sehr sicher sein, dass es Beweise dagegen gibt, wenn du die Beweise selber hinlegst. Ja. Natürlich, auch hier wieder gibt es kaum Aufzeichnungen aus dieser Zeit und solche Späße. Das übliche 40k, die übliche 40k-Misere. Ist ja natürlich auch für GW ganz geschickt, weil da kannst du ja im Zweifelsfall noch, hältst du dir die Lore offen, wenn du irgendwann mal Lust hast, irgendwas zu den Unification Wars zu machen, dann kann keiner sagen, ja, bei der Lore steht das so und so drin. Gibt's ja nicht. Ja, und nach der Vereinigung gab's ja dann irgendwann den Great Crusade, wie wir alle wissen. Und auch da waren sie immer an der Seite des Imperators. Und sie sind tatsächlich quasi mit dem großen Kreuzzug also mitgezogen. Sie waren Teil davon. Die waren also nicht nur auf Terra, sondern da, wo der Imperator war, waren die eben auch. Auch bei verschiedenen Schlachten, die dann zu dem Zeitpunkt stattgefunden hatten, innerhalb des Great Crusades. Und sind dann aber zu dem Zeitpunkt, als der Imperator sich zurückgezogen hat nach Terra, sind sie mit ihm auch dann zurück. Also sind keine geblieben irgendwie an Seiten von den Marines oder was, sondern die sind wirklich alle komplett wieder mit zurück. Ungefähr zu dem Zeitpunkt waren es dann auch irgendwann mal die 10.000, wird ja da immer so plakativ werden die genannt. Es gibt keine offizielle Zahl. Die High Lords of Terra jetzt im aktuellen Zeitalter, also 40k, also eben, was ist M42, glaube ich, sind wir doch gerade, ne? Mhm. Man weiß es nicht, wie viele es gibt, es wird halt immer von den 10.000 gesprochen. Mhm. Da waren sie schon deutlich zahlreicher als eben noch zu Zeiten Vereinigungskriege.
Okay.
Sie haben dann auch auf Terra das Webway-Projekt unter anderem unterstützt und geschützt. Denn die Custodes sind natürlich nicht nur hervorragende und formidable Krieger und Kunstkörper sozusagen. Ja. Nein, die sind natürlich auch großartige Philosophen. Damit der Imperator jemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann. Quasi, also das war so dieses, ich weiß nicht, ob es da in der Geschichte auch Dings dafür gab, Beispiele. Also nicht nur Leibwache, sondern tatsächlich auch Wegbegleiter und nicht gleichgestellte, aber Menschen in Anführungszeichen, mit denen er sich quasi unterhalten konnte und die seinen Gedanken folgen konnten und so weiter. War auch Teil dieses Genetic Engineering, was da der Imperator eben auch vorbereitet bzw. durchgeführt hat, weil er eben jemanden wollte, der ihm nicht nur dient im Kampf, sondern eben auch, mit dem er sich dann mal danach unterhalten kann bei einem Gläschen.
Ist halt schwierig, wenn du der super Schlauste bist und willst jetzt irgendwas erschaffen, damit du dich mit unterhalten kannst.
Jo.
Ja. Könnte vielleicht auch langweilig werden, wenn du deine Gesprächspartner so einschränkst, dass du nur die 10.000 hast. In denen es eventuell keine 10.000 sind.
Nur die 10.000, ja, also ich, ja.
Schwierig, ja. Irgendwann hast du dich halt mit allen mal unterhalten, ne?
Ja.
Der kannte die wahrscheinlich auch alle entspannt beim Vornamen. Das konnte der sich garantiert merken.
War das nicht so, dass die nicht direkt kommunizieren, sondern halt, dass er sie praktisch, also er sitzt ja jetzt auf dem goldenen Thron und dann wahrscheinlich nicht unbedingt spricht, dass er die im Schlaf sozusagen, dass er ihnen da erscheint? Irgendwie so war doch da was. Ich meine mir so, ab und zu mal so in irgendwelchen Büchern und Geschichten gelesen zu haben.
Da kam noch was, genau. Also es wird gesagt, dass sie im 40K auch noch mit ihm kommunizieren können. Auch Gilliman hat ja mit ihm kommuniziert, wie das dann ablief. Weiß man nicht. Auch da lässt sich GW ja immer die Türchen offen. Ja, auch nicht.
Ja.
Also zum einen können sie wahrscheinlich gar nicht den Output schaffen, um irgendwie die Lore komplett zu füllen. Zum anderen, alles, was du nicht dir jetzt schon mit der Lore verbaust, musst du nicht später irgendwie wieder zurückdrehen, sondern hast du dir immer noch offen gehalten. Ja. Aber zwischen dem Great Crusade und dem aktuellen 40K, da liegt ja noch ein bisschen was dazwischen. Ich sag nur, nämlich die Horse Heresy.
Oh Gott, der war nicht schlecht. Horse
Heresy. Ich sehe schon, die Custodes-Folge ist die Meme-Folge.
Auf den jeden Fall.
Muss ja auch mal sein.
Den kannte ich noch nicht.
Nicht?
Nee.
Es wäre eine Möglichkeit, um auch mal die Frau quasi reinzubringen. Man muss das noch ein bisschen genuschelt aussprechen, dann denkt sie, oh, Horse Heresy.
Oh. Bin mir genau nicht sicher.
Naja, jedenfalls.
Hast den Faden verloren jetzt.
Bisschen. Offensichtlich kam es dann irgendwann zu dieser Häresie, von denen die Custodes natürlich quasi am Anfang auch nichts mitbekommen haben, weil das war ja nicht auf Terra, das ging ja ein bisschen, bis das dann. Während der Heresy oder kurz davor, da kann man dann jetzt streiten, was da genau der zeitliche Ablauf, gab es ja aber dann auch den Verstoß von, nein, halt stopp, wie kann ich das behaupten, wurden die Space Wolves beauftragt, Prospero zu zerstören.
Die sollten doch nur den Magnus mal zurückbringen.
Ja, weil der hat ja nichts falsch gemacht. Also da.
Genau.
Genau, der hat nichts falsch gemacht, aber er sollte trotzdem zurückgebracht werden. So,
genau.
Dann ist es so ein bisschen eskaliert.
Ist ein bisschen eskaliert, genau. Das war das
bisschen
Problem.
Eskaliert, ja. Aber die Custodes waren da auch mit dabei.
Hätten sie mal ihre philosophischen Mittel eingesetzt, um ihn einfach mit guten Argumenten dazu zu überzeugen.
Hey, ich bin mir sicher, Lyman Rass hätte mit einem Haiku aufgehalten werden können.
Aber hatten da nicht auch die Chaosgötter irgendwie ihr Pfötchen im Spiel?
Ja, ich glaube schon.
Den Space Wolves vorzugaukeln, dass da nichts mehr zu machen ist?
Irgendwie haben sie es jedenfalls.
Gut, ich meine, den Space Wolves muss wahrscheinlich nicht viel vorgaukeln. Die haben eh Bock.
Da fang. Nee, also, ich glaube schon, da gibt es irgendwie gab es eine Geschichte außenrum. Da bin ich mir jetzt aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher, dass der Befehl eigentlich nur war, ihn zurückzubringen, aber das kam bei Lyman Rass irgendwie anders an und dann hat er alles niedergebrannt.
Kann mal passieren.
Weil er ihn ja eh schon nicht mochte. Das ist wie wenn du deinem kleinen Bruder sagst, hier, hol mal deinen Bruder und dann anstelle hochzulaufen, schreit er halt. Ja. Schreien hätte ich auch können. Ja. Ja. Magnus!
Genau, ansonsten waren die auch während der Heresy quasi damit beauftragt, Terra und natürlich den imperialen Palast zu beschützen, auch im Webway, da ging es ja auch rund währenddessen.
Ist das jetzt noch offen? Müssen die das jetzt noch gar. Also die bewachen es, aber das Tor an sich ist doch geschlossen. Oder sind die immer noch halb drin, halb draußen?
Ich glaube, es ist geschlossen. Aber während der Heresy, also da war ja quasi das Webway-Projekt gestört durch Magnus' Versuch, es zu nutzen, um eine Warnung an Terra zu überbringen. Deswegen hat er ja auch nichts falsch gemacht. Und dann wurde der quasi über das Webway-Projekt. Sind ja auch immer wieder Dämonen quasi in den Palast gekommen und solche Späße. Da kurz gucken, Present State Webway, also scheint geschlossen.
Okay.
Ja gut, das ist ja eins der Dinge, wieso der Imperator dann auf dem goldenen Thron sitzt, damit die Sachen geschlossen bleiben.
Genau.
Ja. Eins ist ja Astronomikum zünden und das zweite ist ja das Portal geschlossen zu halten.
Ich war mir nur nicht mehr sicher, das war alles.
Also was es, glaube ich, ja gibt, vor allem hinterher dann noch, ist ja um den Palast rum immer mal wieder solche Warp Rifts oder so, die aufbrechen, wo dann...
Genau. Ist ja auch so, dass während der Häresie die Verräterlegionen es ja auch tatsächlich bis nach Terra schaffen und auch bis an den Palast. Also Terra selber ist ja belagert beziehungsweise in Teilen erobert. Und auch da sind sie eben als Leibwache für den Imperator und für den Palast, also für seinen Palast zuständig. Also die sind da schon in dem Moment mittendrin, als dann die Heresy auf der Erde ankommt, quasi. In der finalen Schlacht, also an Bord der Vengeful Spirit,
yep.
Da waren sie tatsächlich, glaube ich, nur sehr, sehr schmal vertreten, weil sie eben versucht haben, das Webway geschlossen zu halten, gemeinsam mit Melkador, glaube ich, der das dann ja übernommen hat, kurzzeitig, den Psyker-Part, um das Webway geschlossen zu halten. Und sie haben da weiter, mussten da weiter kämpfen. Was auch der Grund ist, warum sie sich da quasi selbst Vorwürfe machen, dass sie den Imperator so schmählich im Stich gelassen hatten und er dann durch Horus tödlichst verwundet. Wichtig, nicht getötet, nein, nur tödlich verwundet. Hat dann zur Folge, dass sie schwarze Mäntel getragen haben, statt der üblichen güldenen. Also sind sie dann quasi in schwarzen Toga oder Lendenschürzen unterwegs gewesen.
Gut, dass wir das Thema nochmal aufgreifen. Ich wollte das nicht...
Ja, das lassen wir jetzt auch einfach nicht mehr los.
Und es ist doch auch so, dass sie dann irgendwie, glaube ich, in der Lore auch 1000 Jahre oder so oder länger den Palast nicht mal verlassen haben, glaube ich, ja. Oder so irgendwas in die Richtung.
Genau, es kommt dann dazu, jetzt dann geht es in Richtung 40k langsam, dass sie quasi wirklich nur noch den Palast und den goldenen Thron bewachen. Also die sind nicht mehr irgendwo unterwegs, auch nicht mehr im Sol-System, sondern nur noch auf Terra und dem Palast. Also nicht mehr irgendwo sonst auf der Erde, sondern quasi nur im und um den Palast. Da gibt es dann auch immer wieder, ich habe es verlinkt gehabt, Scharmützel in Anführungszeichen oder größere Schlachten, wenn sich wieder irgendwelche Warp Rifts auftun vor dem Palast oder irgendein Kult es dann doch schafft, wieder ein paar Dämonen zu beschwören und solche Späße. Also ist immer was los, denn es gibt ja auch eine 30k-Modelllinie für die Custodes. Ergo musst du da ja auch quasi was haben, was du dann noch spielen kannst im Endeffekt. Lore follows models, oder wie war das? Diese Zeit ändert sich dann aber. Gilliman kam ja auch am Ende der Heresy wieder zurück auf Terra. Mhm. Direkt nach der Heresy.
Ja, ich meine schon.
Und dann ist er irgendwann schwer verwundet und dann Stasis und so weiter. Und jetzt mit der quasi zweiten Rückkehr von Gilliman nach Terra wird dann auch alles besser.
Klar.
Anders mindestens.
Nein, schon besser. Schon besser. Komm, lass uns es sagen, wie es ist. Es wird besser. Mhm.
Alles wird besser mit Papa Schlumpf.
Der Gilliman ist ja auch so römisch angehaucht. Das heißt, die sind einfach Toga-Bros, wenn er zurückkommt.
Ganz wichtig, weil ist ihm ja wichtig, dass das alles organisiert wird und dass das ein bisschen anders organisiert wird. Sie sind jetzt nicht mehr die Legio Custodes. Nein, sie sind jetzt das Adeptus Custodes. Mhm. Ganz wichtig.
Ja, aber dass sie sich da unterworfen haben, fand ich schon merkwürdig, wo sie doch die Space Marines doch gar nicht leiden können.
Ja, sie haben sich ja nicht unter... Also,
ja, aber sie haben sich ja schon dem Gilliman untergeordnet an der Stelle.
Tatsächlich ist es so, dass... Und deswegen vorhin der Einwurf von Johannes ja korrekt. Gilliman war ja vor dem goldenen Thron und hat sich in welcher Form auch immer mit dem Imperator unterhalten. Also die Custodes haben ihn ja quasi zum goldenen Thron geleitet, gebracht, damit er sich mit seinem Vater austauschen kann, was ihn jetzt ist.
Vater!
Und mit dieser Umstellung, die jetzt aber, glaube ich, auch, also ich glaube, die hat nicht wirklich große Auswirkungen gehabt, außer dass sie halt im Endeffekt jetzt der Adeptus Custodes sind, weil das sind jetzt halt alles Adeptus, was auch immer. Hat sich ansonsten auch nicht geändert. Also es ist immer noch mehr oder weniger eine komplett kontrollfreie Fraktion, also keine, die sind nicht irgendwie jetzt den High Lords of Terra verpflichtet oder irgendwas, sondern die machen immer noch mehr oder minder ihr eigenes Ding. Also sie sind immer noch die Leibwache des Imperators und seines Palastes und des Goldenen Throns und so weiter. Da hat ihnen auch jetzt quasi niemand irgendwie zu sagen, was zu tun sei. Man kann vermutlich Vorschläge machen und das passiert dann auch.
Aber sie tauchen ja, glaube ich, in der Lore auch so ein bisschen da auf, wo sie auftauchen wollen, mehr oder weniger.
Genau. Auch da kommt es dann immer wieder zu Schlachten. Ich glaube, im Zuge der Rückkehr von Gilliman wird dann auch irgendwie eine große Korndämonenarmee plötzlich vor den Toren des Palasts beschworen oder taucht auf aufgrund eines Warp-Risses. Also auch da sind immer noch auf Terra beschäftigt. Aber jetzt beginnen sie eben auch wieder, ihre Doktrin so ein bisschen zu ändern und dazu überzugehen, so rumformuliert, Bedrohung für den Imperator und den Palast und Terra quasi auch schon außerhalb Terras zu suchen und zu bekämpfen.
Also sie entdecken quasi den Präventivkrieg für sich, glaube ich, in 40k.
Ganz genau.
Okay, ja.
Also jetzt ändert sich das eben in diese Richtung. Ein Teil davon wird auch, und das greift zurück, dass sie quasi die Vertreter des Imperators sind, so wie es die Primarchen mehr oder weniger auch sind. Ein Teil davon wird auch mit dieser Torchbearer-Flotte, die Primaris Marines zu den entlegenen Chaptern und Kreuzzügen und so weiter bringt, quasi mitgeschickt, um dem Anliegen dieser Flotten quasi Nachdruck zu verleihen. Dass also klar ist, ja, diese Flotte, die jetzt hier quasi Primaris Gensaat mit sich führt und zu euch bringt als entlegenes Chapter, was seit weiß ich wie vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden nichts mehr aus der weiten Welt mitbekommen hat. Um klarzumachen, ja, das ist tatsächlich vom Imperator so gewollt, dass ihr jetzt hier alle mit Primaris Marines zusammenarbeitet.
Ja.
Mhm. Ja, und dann sind wir quasi in 40k angekommen. Und auch da hat man jetzt eben wieder die Grundlage, um Custodes in allen möglichen Kampagnen, Narrativen, Events, was auch immer, verwenden zu können, denn sie sind ja jetzt eben auch weitläufiger unterwegs, als sie es zuvor waren.
Und es ist doch, glaube ich, in der Lore auch bei so ein paar von diesen Auseinandersetzungen, wo sie da schon, sie treten ja auch immer mit so einem sehr harschen, wie sagt man, so einer harschen Vorverurteilung auf in den zwei, drei Sachen, die ich da gelesen habe. So wenn die anderen noch diskutieren, kann die Welt noch gerettet werden oder so, sind die Custodes eher die, nein, alle niederbrennen.
Ja, nicht nur, aber sie sehen sich schon auch als überlegen an dem Standard Marine, denn schließlich sind die Marines, oder waren es Space Marines und auch Primarchen tatsächlich, die ja die Heresy, also ein Teil davon ist ja dem Chaos quasi verfallen und haben dieses ganze Schlamassel ja erst ausgelöst, wohingegen es bei den Custodes nicht bekannt wäre, dass es jemals Verräter oder Traitor-Custodes gegeben hätte.
Und ich glaube, die Custodes waren, glaube ich, auch nicht so glücklich, dass dann irgendwann bekannt wurde, dass die Grey Knights geformt wurden, weil die ja eigentlich auch so ein bisschen als sie sind chaosresistent und so weiter, was ja eigentlich die Custodes für sich so geclaimt hatten.
Ja, wobei man ja unterscheiden muss, die Grey Knights sind ja explizit Psyker. Also die nutzen den Warp für ihre Zwecke. Ja. Wohingegen die Custodes eben keine Psyker sind, damit sie überhaupt nicht vom Warp beeinflusst werden können.
Ja, genau, aber vom Einsatzpunkt, weil ich erinnere mich da noch so an irgendwas, wo ich damals die Grey Knights Lore vorbereitet hatte, dass da gibt es in irgendeinem von den Quellen gab es auch so eine quasi eine Auseinandersetzung, dass die Custodes, glaube ich, nicht so glücklich waren mit dem
Frauending. Ja, ich vermute, da gibt es immer irgendwie. Man muss ja auch so ein bisschen Drama-Baby reinbringen.
Ja.
Da muss ja auch so. Also 40k ist quasi eine Mischung aus hier Kriegs- Fantasie, also neben der Satire, der offensichtlichen Satire, Kriegsfantasie und Soap-Opera. Ist ja ganz klar, die Horus Heresy ist nichts anderes als eine große Seifenoper. Mit einer Fortsetzungsfolge nach der anderen.
Ja, stimmt.
Horus fühlt sich von seinem Vater versetzt.
Aber es ist ja eine spanische, oder?
Ja.
Große Emotion.
Emotion.
Ja, muss ganz wichtig sein. Wird es sein Bruder schaffen, die Wogen zu glätten? Oder wird der böse Erebus es schaffen, den Konflikt weiter anzustacheln?
Weil ich bei den Custodes noch so relativ interessant, ich weiß nicht, kommst du da noch zum Training?
Ja, die machen diese Blood Games, machen die.
Genau.
Ja, genau, weil die sind ja da, die sind ja quasi in den Katakomben des Palastes und dann wird halt auch einfach mal so irgendwelche Monstrositäten oder so da losgelassen und werden dann gejagt im Palast als Training.
Richtig. Train as you fight, ja, also ganz klar, so kennen sie nichts. Genau, also die Struktur des Adeptus Custodes jetzt, es gibt verschiedene Gruppen innerhalb des Adeptus Custodes, da gibt es dann die sogenannten Chambers, die haben natürlich so wunderbar griechische Namen, die dann auch unterschiedliche Schlachtfeldrollen erfolgen, also die Mortalis, das ist natürlich jetzt, nee, die Moritoi, genau, das sind die Dreadnoughts des Adeptus Custodes, Toten quasi, dann gibt es noch die Kataphraktoi, das sind, also die Kataphrakten waren ja die schwer gepanzerten Reiter in der Antike. Die Kataphraktoi sind dann die Custodes, die hauptsächlich auf ihren Jetbikes unterwegs sind. Die Kavallerie sozusagen. Auch da gibt es wieder quasi analog zu den Space Marines quasi so Organisationen. Also es gibt die normalen Custodes, es gibt dann auch da Terminator in Terminator-Rüstung und dann eben diese schnelle Truppe mit verschiedenen Schwebebikes und Panzern. Und solche Späße. Und sie haben auch so eine Art Geheimpolizei, aber so eine Art Geheimdienst in Anführungszeichen, die halt dann quasi für die Covert Operations zuständig dann sind, also irgendwelche Geheimoperationen und solche Späße. Und es gibt auch die Blood Games, wo die Custodes versuchen, in den Palast einzudringen.
Genau, das könnte ich eigentlich eher.
Also die lassen nicht nur einfach irgendwie frei, sondern die versuchen das quasi auch selber. Einen relativ Bekannten gab es, glaube ich, der es auch echt lange geschafft hat. Ich glaube 20 Jahre oder so hat er es geschafft, den Häschern auszuweichen und immer weiter in den Palast vorzudringen. Der Palast ist natürlich auch...
Ist halt groß, ne? Da.
Es ist 40k, er ist natürlich riesig groß.
Ja, und da steht auch aller Scheiß rum, da kann man sich ja überall verstecken.
Richtig,
ja.
Genau. Ja. Also hat so einen Karton dabei, ne, wie Snake.
Ja. Oh, was? Die ganze Zeit hinterm Stuhl vom Imperator versteckt gehabt. Genau.
Eben diese Blood Games auch da ist dann wunderbar, um dann auch eben im Fluff oder narrativ irgendwie imperial, also Custodes gegen imperiale Einheiten dann auch antreten zu lassen und solche Späße. Also. Und was du, glaube ich, auch meintest, Johannes, es gibt auch diese Shield-Hosts. Das wiederum sind quasi einzelne Armeen oder Gruppierungen, die sich aus verschiedenen Einheiten der einzelnen Chambers zusammensetzen. Also da können dann mehrere Terminatoren-Trupps dabei sein und ein paar Jetbikes und solche Späße. Und da gibt es dann die Shadow Keepers. Das fand ich ganz spannend. Die unter dem Palast, der eh schon groß ist, gibt es ein riesiges Gefängnis, also noch größer, wo ganz viele verschiedene Xenos-Dämonen und man weiß nicht, was alles quasi eingesperrt sind. Und die bewachen diese Gänge und diese Zellen davon. Müssen aufpassen, dass da niemand rein oder niemand einbricht und vor allem auch niemand ausbricht. Es wird auch gemunkelt, dass da eine Katan, also eine Scherbe eines Katans dabei ist.
Okay.
Auch da werden quasi in der Lore dann immer nur Andeutungen gemacht. Da wird dann von irgendwelchen ganz dunklen Dingen gesprochen, die da unter dem Palast vor sich hin schlummern, bewacht von und so. Also irgendwelche Andeutungen und so weiter, sodass du halt wunderbar wieder Möglichkeiten hast zu sagen, hier neues Buch im Übrigen, zack.
Ja.
Weiß ich was.
Finden Sie jetzt heraus, was unter dem Palast lauert.
Cthulhu ist ausgebrochen aus seiner Zelle. Und
ja, genau.
Wäre nochmal ein Crossover. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich so den Abriss schon, ich glaube, relativ gut durch.
Das heißt, jetzt können wir über die eigentlich wichtigen Themen reden. Über das Meme.
Über Meinungen dazu und Modelllinien.
Genau.
Oh, Modelllinien. Guter Punkt.
Der Martin hat es ja angesprochen. Es wurde jetzt für Horus Heresy, also dann 30K, wurde eben eine neue Custodes-Box angekündigt.
Ich habe da auch mal reingeguckt. Ich muss sagen, mir gefallen die 40k Custodes besser. Aber was natürlich cool ist, sie sind designtechnisch beide sehr, sehr nah beieinander. Also man könnte, wenn man 40k und 30k spielt, finde ich, eine Box kaufen und sie für beides verwenden.
Ja, definitiv.
Viel, viel besser als bei allem anderen, was es bei 30k gibt.
Ganz wichtig, was ich vergessen habe zu erwähnen, die haben natürlich alle diese Gunspears.
Ja.
Ganz wichtig, also diese Speere mit den Boltern, wo sie dann quasi schießen, dann noch zustechen. Und dann gibt es noch die Misericordia, die Schwerte, die Schwerter und die Schild. Also auch ganz klassisch, die Custodes mit Schwert und Schild.
Äußern wir Meinungen schon oder erzählst
du? Ihr dürft euch die ganze Zeit äußern.
Also, okay, gut, wir äußern Meinungen.
Ich hätte noch eine Frage vorher, bevor wir zur Meinung kommen.
Erstmal eine Frage noch.
Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, vielleicht habt ihr eine Antwort drauf. Es ist ja so, die Custodes werden ja so super kompliziert von Neuem aufgebaut. Deswegen gibt's ja eigentlich auch weniger wie früher die Space Marines. Aber passiert das jetzt in quasi auch noch seit der Imperator auf dem goldenen Thron ist? Oder ist es seitdem quasi, wurden die 10.000 oder wie viel es dann am Ende waren, eingefroren und es gibt jetzt höchstens noch weniger? Bei den anderen kamen ja jetzt dann die Primaris, damit werden die ja wieder, die Stock von Space Marines quasi ja wieder erhöht, mehr oder weniger.
Ja.
Aber bei den Custodes ist ja der Prozess viel komplizierter. Also, und so ein bisschen wie ich das ja, wie du vorhin gemeint hast, hat ja der Imperator da seine Hand im Spiel. Das heißt, ohne den geht es überhaupt? Das
ist eine gute Frage, die du da stellst.
Weil ich weiß nicht, ob es da schon irgendwas gab oder ob das quasi einfach so ein Untold Tale ist, das bis jetzt einfach schlummern liegt für irgendein Buch, das mal rauskommt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich vermute schon, dass die ab und zu wieder welche erzeugen können in irgendeiner Form.
Also ich denke, der Robute weiß auf jeden Fall, wie das geht. Komm schon.
Ich vermute schon, dass die wieder auffüllen können in irgendeiner Form. Allein durch die Zeit müsste es ja dann irgendwann keine mehr gegeben haben. Also bei den Unification Wars, wann waren die? M27, M28 so irgendwie. Also dann sind es ja 12 Jahrtausende. Weiß nicht, ob die dann tatsächlich so lange durchgehalten hätten, muss ich gestehen.
Okay.
Ja, interessant.
Okay, also jetzt Meinungen.
Ich finde die Modelle sehr hübsch. Für Custodes.
Ich war noch gar nicht bei den Modellen. Aber erzähl was über die Modelle, Martin.
Nein, jetzt bin ich auch nicht mehr.
Okay,
gut. Lass uns erst
also, ich finde die Modelle sehr hübsch. Ich finde, die Custodes sind halt so ein klassischer Fall von zwei Kinder spielen im Sandkasten und der eine sagt, aber meins kann alles viel besser als deins. Irgendwie, sie können alles, was die Space Marines können, aber sie können es noch besser. Und sie sind aber weniger empfindlich und so. Also ich weiß nicht, finde ich.
Also ich fand Martins Vergleich mit Superman schon gut eigentlich für die Custodes.
Auch ein guter, ja, genau. Sind halt ein bisschen langweilig, aber ja. Aber ihre Jetbikes sind cool. Und jetzt darf der Martin was zu den Modellen sagen.
Fand die Modelle eigentlich recht hübsch, bis auf die Infanterie. Also die Panzer, die sie haben, sind ziemlich cool. Die Dreadnoughts sind cool. Aber die Infanterie hat mir nicht gefallen, weniger wegen den Speeren, ich mag das mit den Speeren, sondern wegen den Eierköpfen.
Ah, okay.
Weil diese Helme, diese unglaublichen, das finde ich schon bei den Eldar nicht so cool. Und bei den Custodes wirkt es schon mal richtig nicht so hübsch. Finde ich, ist mir viel zu hoch der Kopf, der Helm.
Ich meine, wir haben schon in der Vergangenheit über große Schulterpolster und so geredet, aber bei den Custodes ist es ja noch extrem.
Ist noch mal drüber, ja. Das definitiv.
Ja, aber nicht so schlimm wie bei diesen Terminatoren da.
Ja, bei den Saturnine.
Ja.
Im Übrigen, Johannes, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Hm? Ja, Custodes werden wohl noch hergestellt, in Anführungszeichen.
Reprinted.
Aber es ist einfach nur so, dass die im Gegensatz zu Marines halt wesentlich aufwendiger und schwieriger und höhere Durchfallquote und so weiter. So dass es halt quasi dazu kommt, dass.
Aber das heißt, die haben selber die Knowledge dann und nicht verloren, quasi diese ganzen genetischen Manipulationen und so.
Das existiert noch, das existiert noch.
Ich glaube, dieses Meme mit diesen Fabulous Custodes kommt von If the Emperor had a Texas Speech Device. Diesem YouTube-Kanal. Mhm. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Okay. Also ich finde die Miniaturen auch hübsch. Wobei bei weitem das Coolste, was sie haben, sind halt ihre Jetbikes, finde ich.
Ah,
finde ich. Also,
sie sind so dick.
Ja.
Ja, da ist halt noch ein bisschen was dran. Noch was dran.
Dieser Hover-Tank.
Dieser Hover-Panzer, ja.
Ja, aber das Problem ist doch, der passt irgendwie so gar nicht, der ist so modern.
Ja, der ist der zu rund, nicht. Oder? Der ist zu rund.
Ja, irgendwie. Irgendwas stört mich an dem.
Aber der ist ja so modern, weil der quasi noch aus dem Age of Technology stammt.
Ja.
Also das ist eben nicht die krute 40K-Fuscherei, die da noch Ding, sondern die haben ja noch Zugriff auf die alten Arkanen-Techno-Dinge.
Ah, wenn es 40K ist, muss es ein bisschen gritty sein, muss ein bisschen dirty sein. Das muss einfach schmutzig, kaputt. Keiner weiß mehr, wie es geht. Das Klonki, genau, das ist einfach Custodes.
Also ich finde den nicht schön, den Panzer.
Findest du nicht?
Nee.
Ich finde, der hat halt super große Flächen, um zum Beispiel so Marmoreffekte oder sowas zu machen. Ist der super. Aber.
Du meinst diesen Caladius oder wie der heißt?
Ja. Warte.
Also das ist, glaube ich, der einzigste Anti-Craft-Tank, den es gibt bei denen.
Genau, ja.
Ah, der ist. Nee, der gefällt mir gar nicht.
Findest du nicht? Also ich finde das Katamaran-Design cool.
Ja, doch. Es hat was.
Nee. Da gefallen mir die Jetbikes deutlich besser.
Ich finde halt, dass der Anti-Craft-Tank-Annihilator, der würde halt von den Formen her fast eher zu Tau passen als zu
genau.
Imperium.
Das sieht ein bisschen aus wie ein eckiger Devilfish.
Ja.
Ja, mein gut.
Ja, aber deswegen haben sie auch zum Beispiel noch diese alten hier Dreadnought-Modelle. Also Telemon und Contemptor, ja.
Die finde ich halt tatsächlich cooler, die alten Dreadnoughts, die halt eher wie so Mechs aussehen, mehr oder weniger.
Ja, solange
oder was heißt wie so Mechs, die halt eher wie so so menschliche Mechs aussehen und nicht wie Kästen mit Armen und Beinen.
Kein wütender Briefkasten.
Solange sie nicht die Saturn an den Schulterpanzer haben, ist alles gut.
Ja.
Und nicht dieses Babyträgerkonzept der Grey Knights. Das war ja auch mal ganz furchtbar. Es gab ja mal diesen einen Dreadnought, der nur so einen Gittergestell vorne für einen Piloten hatte.
Aber den fand ich aber ganz cool.
Das war ja aber auch kein Dreadnought, vorsichtig. Ja,
okay, dieser eine
Kampfanzug. Das war ja der Unterschied. Im Walker, da konnte man ein- und aussteigen. Dreadnought, ja. Steigst du einmal ein.
Und auch nicht freiwillig.
Aber nicht mehr aus. Ich finde halt die Helme ein bisschen strange. Und dann gab es auch diese Shield Captains mal, beziehungsweise bei vielen, die dann diese roten Haare aus der aus der Röhre haben, die aber nicht am Helm dran ist. Das holt mich einfach noch nicht ab.
Das stimmt, ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass die 40K Custodes so von den Proportionen einfach so ein bisschen arg bulky sind. Also die sind ein bisschen zu kurz für die Breite, die sie haben. Also ich glaube, das ist das, was eben in der neuen Box ein bisschen besser gelöst wurde.
Ich wollte gerade fragen, die neue Box ist doch 40K, nicht 30K, oder?
Die neue Box ist erstmal für Horus Heresy.
Ach, das ist Horus Heresy. Ah.
Aber die haben halt so riesig hohe Helme, die in der 30K-Box.
Richtig.
Das hat mich da gestört.
Ja.
Ja, aber auch die sind nicht mehr ganz so bulky wie die bisherigen Helme der Modelle. Die waren ja auch so hoch, aber dann noch so dreieckig. Hm.
Also die neuen sehen halt eher rechteckig aus, während die alten eher. Oder die anderen eher viereckig aus, also quadratisch aus.
Die sind schon hübscher, die neuen, muss man schon sagen.
Steht auch dabei, die kommen dann auch noch zu 40K, also werden dann auch noch Regeln kriegen und solche.
Ich meine, klar. Warum müsste das kauft doch jeder Custodes-Spieler kauft sich die doch für 40K.
Ja,
klar. Also, wenn ich jetzt Custodes spiele, wäre immer von mir ausgehend, ich würde das tun.
Die sehen doch, im Endeffekt sehen die doch so aus, als hätte man die Age of Sigmar-Jungs, die
Stormcast Eternals.
Stormcast Eternals genommen und sie in 40K rübergebracht.
Ja, die haben schon wesentlich mehr Verzierungen als die Stormcast.
Das stimmt. Okay, ja.
Wenn du einen Stormcast daneben stellst, dann kannst du vielleicht unterscheiden zwischen Elite und normalen Truppen, sag ich jetzt mal.
Okay. Ah.
Oh, ich glaube, hier macht halt auch dieses Goldene. Also ich muss sagen, ich bin kein Fan auch von diesem voll draufgeklatschten, güldenen Ding.
Ich möchte es nicht anmalen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir das nicht so angenehm vorstellen. Also vielleicht bist du wieder okay, ich gehe mit der Sprühdose drüber und mache dann irgendwie Contrast Paint oder so. Weil da schöne Highlights machen und das hochholen, weiß ich nicht. Da hätte ich, glaube ich, keine Lust drauf.
Custodes machen?
Ja, ja. Ja.
Aber bitte Armeestärke.
So eine Combat Patrol Non-Metallic Metal Custodes.
Die Armee, mit der, hat der Johannes recht, das ist die Armee, bei der es am ehesten noch geht. Ja? Brauchst du ja bloß irgendwie 5 Leute, ja. Dann bist du fertig. Also.
Ja. Genau, ja. Stimmt auch wieder richtig, ja.
ich mag die Modelle bis auf die Helme und ich finde halt die Linie manchmal nicht ganz konsistent. Aber es wäre auch nichts für mich, weil wie gesagt, ich finde halt die Idee, die dahinter steht als Grundidee, dass sie so super, 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 super gut sind, einfach nicht spannend.
Ja.
Aber wenn einem das...
Auch, ist tatsächlich auch, glaube ich, auf dem Tabletop dann eine sehr elitäre Armee. Also du hast auch nicht viel Modelle dann, um das, keine Ahnung, was alles für wilde Regeln. Also schon so ein bisschen das, was Ferdi gemeint hat, so im Sandkasten.
Ja, ja.
Ein 4-Plus-Safe, aber meine haben nicht 2-Plus.
Ja. Also ich weiß nicht mehr, in welcher Edition das war. Irgendwo hatte ich mal eine Liste gesehen und ich glaube, da hattest du halt so von den Mengen, ich glaube, die kleinste Liste war so eine Imperial Knights-Liste logischerweise.
Ja.
Von den Einheiten mit einem bestimmten Punkte-Dings. Und ich glaube, auf Platz 2 kamen aber schon die Custodes. Weil du da halt, glaube ich, irgendwie so 2 Shield-Captains und einen anderen oder so, glaube ich, dann aufgestellt hast.
Ja, aber das macht ja auch keinen Spaß. Ich meine, das ist ja, findet ja keinerlei Bewegung und so auf dem Schlachtfeld dann auch statt. Du hast ja nichts, was du bewegen könntest. Also.
Wahrer Spaß beginnt auch erst ab 200 Org. Also wenn du dann in den 200 Einzelmodelle dann auf dem Spielfeld bist und dann ist die erste Stunde schon rum von dem Spiel und du sagst, wir können loslegen. Das ist
Zermürbungstaktik.
Und dann fängst du an zu würfeln für die Orks. Mit dem Ei.
Und dann fliegen die ersten 50 bei der ersten Angriffswelle gleich wieder vom Tisch runter. Was mich übrigens bei diesen neuen Custodes, die ja von den Proportionen so tatsächlich, finde ich, besser aussehen wie die anderen, bei den Helmen am meisten, also am blödesten irgendwie aussieht, ist, dass die ja wie so manche andere Helme in 40k auch diese Adlerschwingen mehr oder weniger haben.
Ja.
Aber halt nicht so als Schwingen, sondern irgendwie an diesen Eierkopf drangelegt. Das macht es irgendwie noch weirder, finde ich.
Wenn sie diese Schwingen um die Augen drumherum gemacht hätten, dann wären es wie so Eulenhelme gewesen.
Ja, oder hätten sie es halt wirklich als so Schwingen gemacht, die quasi am Helm dran sind, so wie bei diesem, sag mir das, Lionel Johnson Modell an dem Originalhelm, der ja diese Asterix-Schwingen mehr oder weniger hatte.
Ja, ich finde auch, es ist so viel Ornament und Zeugs an diesen 30k-Helmen dran, dass man auch echt Schwierigkeiten hat, die Augen zu sehen, finde ich. Also,
ja, so die viel, sind so ganz so klein unter den Schwingen drunter.
Ja, ja, genau. Die Helme gefallen mir nicht. Ansonsten sind sie nicht schlecht.
Man muss dazu sagen, weil es auch von den Farben hatten, die verschiedenen Shield-Hosts oder Shield-Companies, auch die Shadow-Keepers zum Beispiel, die haben nur so goldene, bisschen goldene Zierde. Aber ansonsten sind die eher dunkelgrau bis schwarz und haben halt rote Umhänge. Da glänzt es dann nicht ganz so. Mhm. Also ich glaube, man könnte mit ein bisschen Abwechslung im Farbschema schon noch was rausholen.
Ja. Ich meine, was ich noch ein cooles Modell fand bei den Custodes war, da gab es ja diese 30K Horus Heresy Character Series, das ist, glaube ich, von Forge World ursprünglich gewesen.
Ja.
Und da gibt es ja den Konstantin Valdor, glaube ich, auch als Charakter drin. Das fand ich eigentlich ein relativ cooles Modell.
Konstantin Valdor?
Ja, der Captain General der Legio Custodes.
Der ja auch in diesem 30K-Trailer drin war. Mhm. Wo er sich mit
Malkador.
Malkador unterhält.
Ja, genau. Ja.
Und auch der Sister of Silence einmal.
Mhm.
Das ist ein ziemlich cooles Video. Ich persönlich finde die Art und Weise, wie er dargestellt wird, nicht so cool, weil ich mir die Rüstung immer einen Ticken dezenter vorgestellt habe. Aber ich meine, das ist halt das Problem bei Custo, dass man es immer ein bisschen dezenter vorstellt. Bis
ja, dezent können die nicht.
Nee, dezent können sie nicht.
Artwork und Realität aufeinanderprallen.
Da gilt das Gesamtkunstwerk an der Stelle.
Nee.
Und Gold ist halt immer in your face, finde ich. Also noch mehr als so silberne oder metallische, sonst metallische Rüstung.
Ja. Naja, okay, gut. Dann haben wir doch einen sehr schönen Überblick von dir bekommen, Marc, über die Custodes. Vielen Dank dafür. Und falls ihr jetzt unglaublich Lust bekommen habt, Custodes anzumalen, dann wünschen wir euch viel Spaß dabei im nächsten Monat.
Bonuspunkte für den Ersten, der eine vollständige Combat Patrol in Non-Metallic gemacht hat.
Ja, genau. Ja, aber dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Und ich kündige an dieser Stelle schon an, unsere nächste Folge kommt schon früher als normal. Guckt also immer mal wieder in euren Podcast-Talent rein, weil wir werden die nächste Folge schon etwas früher releasen, als wir das sonst täten. Ich möchte noch keinen genauen Zeitpunkt verraten, aber es wird früher sein als sonst. Also, bis in ein paar Wochen. sagen wir tschüss, viel Spaß beim Hobby. Wir waren der
Martin,
der Marc,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Habt ihr eigentlich auch Rückenschmerzen vom Malen?
Nee, ich habe schon so lange nicht mehr gemalt. Nee.
Aber jetzt auch unsere Hörer so anstellen. Weil es gibt nämlich aktuell einen Malwettbewerb im März bei dem Patreon Salt. Und wenn man da Mitglied ist und eine Figur vom Salt bemalt und beim ersten Preis ist dabei, dass man, wenn man vor Ort ist, ich glaube, das ist in Japan, er auch eine Massage anbietet für Herren. Also von Mann zu Mann an der Stelle. Das, und ich glaube, der dritte Platz ist, er spielt mit dir League of Legends. Mhm. Also ist alles nur ein Teil des Wahlbewerbs, aber ich dachte mir, wenn du Rückenschmerzen hast, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Okay.
Auf der Note wollte ich einfach enden.
Ja, okay. Das eröffnet jetzt viel mehr Fragen, die ich jetzt nicht stellen werde.
Ja, ich kann da nicht teilnehmen an dem Patreon-Wettbewerb, weil ich mich noch zurückhalten möchte, wir so Projekte fertig machen, weil
weil du nicht in Japan bist, vielleicht auch.
Ja, das auch, da könnte ich gar nicht einlösen, aber im Mai, Juni, ich würde es ja eh nicht gewinnen.
Also,
ja.
Liebe Hörer, jetzt wisst ihr das auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ich wollte das so einfach nur mal Werbung machen. Großartig.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.